Dr. Norbert Rollinger, Vorstandsvorsitzender der R&V und Präsident des GDV, sprach in seiner Opening Keynote der InsureNext 2023 unter anderem auch über die Kooperation zwischen Startups und Versicherern. Darin erklärte er, dass Events wie die InsureNext auch so etwas wie eine Dating-Plattform für Startups und Versicherer sind. Es ist wie bei Tinder. Man muss sich schnell entscheiden, wer zu einem passt, wer nicht, denn Versicherer können nicht mit allen kooperieren, nicht allen Geld geben und auch Startups suchen ja gezielt die passenden Partner. Und ich dachte mir so, was für eine wunderbare Metapher. Und stellte mir die Frage, wenn man das mit Tinder vergleicht, wie müssen Startups sein, damit Versicherer sich für sie interessieren und gibt es Red Flags, mit denen man Versicherer direkt verkrault? Gleiches gilt natürlich auch für Versicherer in den Augen von Startups. Kurz gesagt, was sind die Voraussetzungen, damit beide nach rechts swipen und es zum Match kommt? Letztes Jahr habe ich das erste Mal mit Startups und Versicherern gesprochen. Die Ergebnisse und Erkenntnisse können Sie unter www.versicherung-und-startups.de hören. Und dieses Jahr vernetzte mich das InsureLab Köln mit weiteren Startups und Versicherern. Und im Folgenden hören Sie mein Gespräch mit Simon Moser von MuffinTech. Hallo Simon, schön, dass du da bist.
Marco.
Erzähl doch mal kurz was über euch. Wer bist du, was machst du, was macht ihr?
Ja, ich bin Simon, einer der Mitgründer und Geschäftsführer von MuffinTech. Ich kenne die Branche schon sehr lange, war selber mal während des Studiums 34Dler. Ja, und vor mittlerweile 3,5 Jahren haben wir MuffinTech gegründet, am Anfang noch selber als digitaler Makler. Wir haben Endkunden über WhatsApp beraten, um das Ganze zu automatisieren, dann mal eine erste Version von der KI gebaut für uns selber, die zum einen Kundenberatung automatisiert hat, zum anderen so als Co-Pilot, Personal Assistant für unsere Berater gedient hat, um Alltagsaufgaben zu automatisieren. Ja, und als der ganze ChatGPT-Hype kam, hatten wir was funktioniert hat, was super für uns war. Also Timing war sehr gut, denn daraufhin kamen verschiedene Versicherungsunternehmen, große Vertriebe auf uns zu und haben gefragt, ob wir das Ganze denn nicht auch für sie bauen, weiterentwickeln wollen. Und genau das tun wir heute. Also ja, wir haben so die erste wirklich spezialisierte Gen-AI für die Versicherungsbranche entwickelt und genau arbeiten da mittlerweile mit verschiedensten Gesellschaften zusammen, sind ein bisschen spezialisiert auf den ganzen Bereich Vertrieb, den wir allerdings relativ weit fassen, also von interner Vertriebsunterstützung bis After Sales, also so First Level Customer Support, die ganze, sag ich mal, die ganze User Experience von First Point of Contact bis Service versuchen wir da abzudecken, so teilautomatisieren, vollautomatisieren und ja, somit sowohl das Leben von Mitarbeitenden als auch von Endkunden ein Stück weit besser zu machen.
Du hast eine KI, ich weiß, eure KI hat auch die 34D. Prüfung bestanden, ne, von der IHK.
Genau.
Also, muss man auch dazu sagen. Und besser als du, wie ich schon mal erfahren habe.
Mit 98%. Ich glaube, das schaffen wenige Menschen, ja.
Gut, also so gut ist die KI. Und wie wir gerade schon gehört haben, ist es entstanden, war das nicht eure Kernidee bei der Gründung, sondern einfach, da war was anderes. Wie setzt sich denn euer Gründerteam zusammen?
Also, ja, genau. Also, wir sind ein Gründerteam von 3 Leuten. Setzt sich zusammen aus, ich mal, Versicherungsexpertise zum einen, also Fachlichkeit und eher der Business-Seite, also da zähle ich dazu, und dann eher die Tech-Seite, ne? Also ein CTO und ein CPO, die wirklich sehr tief in der KI-Welt drin sind, die Produkte entwickeln können, Produktentwicklung können und ja, haben damit einfach ein gutes Match. Also wir sagen immer, wenn wir im Founder-Meeting sitzen, keiner von uns will die Aufgaben des jeweils anderen übernehmen. Und das ist, glaube ich, immer eine sehr, sehr gute Voraussetzung, weil man sich nicht in die Quere kommt, weil aber auch einfach klar abgesteckt ist, wer welche Expertise hat. Natürlich muss da auch ein Grundvertrauen da sein, das haben wir zum Glück. Aber da ergänzt man sich einfach gut, ne? Also wir sind in einer komfortablen Lage, dass eigentlich so jede Core-Funktion unseres Unternehmens irgendwo in Gründerhand liegt und damit natürlich automatisch immer gewährleistet ist, dass man im Interesse des Unternehmens arbeitet, ne, und nicht im Interesse von sich selbst oder internen Machtansprüchen oder Entwicklungspotenzial, also Entwicklungspotenzial im Sinne von, ich kriege jetzt eine schnelle Beförderung.
Ja. Aber wenn du gerade sagst, es ist gut aufgeteilt und das ist bei euch gut, also fürs Unternehmen gut, ist es denn auch gut in der Kommunikation mit Versicherung? Also würdest du jetzt mal wegen neuen Gründern auch empfehlen, dass man halt genau diese verschiedenen Expertisen hat, weil Versicherer darauf achten oder ist das denen egal?
Nee, also ich versichere, das sind mittlerweile schon weit genug, um, glaube ich, zu verstehen, was ist viel Blabla und wo ist auch ein Stück weit was dahinter, ne? Und ich meine, für das erste Blabla bin ich natürlich auch mitverantwortlich. Aber das ist schon mal gut, weil ich einfach ihre Sprache spreche, ne? Weil ich die Branche einfach lange kenne, lange in der Branche gearbeitet habe. Und das ist, glaube ich, eins der Argumente, warum Versicherer gerne mit uns arbeiten, weil sie sofort merken, wir sprechen ihre Sprache, wir verstehen ihre Probleme, wir haben unser Produkt auf ihre Probleme angepasst. So startet es oft. Und dann kommen wir einfach in den ersten Workshops, die wir dann machen, wo wir klar definieren, was sind die Use Cases, was soll gemacht werden, holen wir dann einfach Felix und perspektivisch Ellie, also meine Co-Founder, mit dazu. Und dann merken sie ganz schnell, okay, da ist auch sehr viel technische und KI-Expertise. Und damit ist dann, glaube ich, ein Grundvertrauen gegeben, weil als Startup kannst du irgendwann was vorweisen, so, und kannst natürlich irgendwann von Success Stories mit anderen Versicherern berichten, aber da musst du ja überhaupt erstmal hinkommen, ne? Also jedes Startup startet ja irgendwann mit dem ersten Kunden. So, und diesen ersten Kunden kannst du noch nicht mit KPIs überzeugen, die du mit anderen Versicherern erreicht hast, sondern den musst du als Gründerteam überzeugen. Deswegen ist es da einfach schon wichtig, dass da eine ausgeglichene, gemischte und breite Expertise da ist.
Also würdest du auf jeden Fall sagen, auch man muss auch Versicherungs-Know-how mithaben, weil im Gespräch mit anderen höre ich immer so, das ist schon gut, die Sprache, also Startups sagen mir nämlich von sich aus, es ist schon gut, die Sprache der Versicherer zu sprechen. Versicherer sagen immer so, ach, es ist egal, aber im Endeffekt scheint es doch wichtig zu sein, dass man halt.
Ich halte es für unumgänglich wichtig. Also man kann auch nicht erwarten, dass jetzt jedes Startup, das sich gründet, irgendwie die krasseste Versicherungsexpertise hat, oder sogar aus der Branche kommt. Ich glaube, dann hätten wir einfach ganz, ganz wenige Insurtechs nur. Aber es ist was sich schnell angeeignet werden muss, auf jeden Fall.
Okay.
Also jetzt vielleicht nicht für ein Erstgespräch noch, wenn du jetzt auf der Insurtext redest. Da vielleicht noch nicht, aber spätestens, wenn du dann mit den Fachabteilungen redest, die ja da am Ende dein Produkt nutzen sollen, spätestens dann musst du verstehen, wofür brauchen die das Produkt, was wollen sie automatisiert wissen, wie kannst du sie unterstützen. Und dafür ist es aus meiner Sicht unumgänglich, dass du ein Stück weit Versicherungsexpertise entweder mitbringst oder dir schnell aufbaust.
Und das ist gut, wenn du gerade schon von den Fachabteilungen mal sprichst und sagst, okay, es gibt verschiedene Projekte. Wie läuft denn so? Ihr habt schon, ich weiß, ihr habt schon mit diversen Versicherern zusammengearbeitet, deswegen heißt, du hast eine gewisse Expertise und kannst sagen, wie läuft denn, also gibt es quasi einen allgemeinen Weg, wo man sagen kann, so läuft es immer mit Versicherern oder muss man sich wirklich auf jeden Versicherer, läuft es immer ganz anders?
Es läuft schon viel verschieden, muss man sagen. Und wir haben, glaube ich, mittlerweile so ein bisschen unseren Weg gefunden, wie wir es idealerweise machen. Ich würde mal sagen, es gibt drei Wege, wie man üblicherweise mit Versicherern ins Gespräch kommt oder zu einem Projekt kommt. Methode 1 ist der Vorstand, oder Aufsichtsrat oder wer auch immer. Würde gerne was in einem Bereich technisch machen. Ne? Also KI ist gerade einfach ein Passwort, das überall da ist. Natürlich ist da irgendwo für jeden Versicherer auch ein Druck da, was in dem Bereich zu machen. So. Das heißt, Vorstand kommt dann direkt auf einen zu, und sagt, lass doch mal was mit KI machen. Wenn man es dann nicht sehr schnell schafft, das tiefer in die Organisation zu tragen und da in der Organisation die Leute zu finden, die dann diese KI auch nutzen sollen, wird einem das irgendwann auf die Füße fallen. Also das ist auch uns am Anfang auf die Füße gefallen. So dass wir nicht direkt mit den am Ende Nutzern gesprochen haben, sondern mit der Ebene, die das Geld freigibt und das entscheidet. Na, das ist auch wichtig, ne? Du musst diese Ebene natürlich auch überzeugen, sonst wirst du nie das Budget bekommen, sonst werden diese Fachabteilungen auch nicht den Rückhalt in der Geschäftsführung haben. Also es ist wichtig, die an Bord zu haben, aber es ist vor allem wichtig, die Leute davon zu überzeugen, die es nutzen. So, das war jetzt mal Option 1. Option 2 ist, wenn Versicherer das dann haben, über eine dedizierte Innovation-Abteilung, die ja nur dafür da sind, oder was heißt nur, die vor allem auch dafür da sind, Startup-Scouting zu betreiben, und da passende Partner zu finden und die dann in die Fachabteilungen zu bringen. Das funktioniert bei manchen Versicherern besser als bei anderen, ne? Das sind auch natürlich Prozesse, die wachsen müssen, und Innovation-Teams, die sich da eine gewisse Credibility aufbauen müssen. Das ist nichts, was von heute auf morgen passiert. Ne?
Meinst Credibility,
In
Credibility
ihrer
in.
eigenen Organisation. Ne?
Ah,
Also
okay, intern. Gut.
Fachabteilungen, wenn was an sie herangetragen wird, dass die auch glauben, dass das jetzt wirklich für sie einen Mehrwert hat. Ne?
Okay.
Wenn sie einfach zugedampft werden mit, schau mal, hier sind 30 Präsentationen von 30 Startups, schau dir das mal an, glaube ich nicht, dass das funktionieren wird. Ne?
Okay.
Also es muss schon ganz konkret sein, schau mal, ihr habt dieses Problem. Ich habe hier ein Startup gefunden, von dem glaube ich, die können dieses Problem lösen. Option 3 ist, überspringen diese zwei Schritte und die Fachabteilung, die ein konkretes Problem hat, kommt direkt auf dich zu. So, und das ist der Weg mit, aus meiner Sicht, fast der höchsten Erfolgsaussicht, weil die kennen ihre Probleme. Wenn die auf dich zukommen, heißt das, sie haben Lust auf das Projekt. So, und dann damit quasi eine Ebene höher zu gehen und den Vorstand zu überzeugen oder den Abteilungsleiter oder wer auch immer die Budgetfreigabe gibt, ist meistens ein geringeres Problem, als wenn die Geschäftsleitung erstmal die Leute überzeugen muss, dass das jetzt was Gutes ist. Na, weil, sind wir mal ganz ehrlich, jeder Mensch ist irgendwo so gepolt, dass er gerne derjenige ist, der was findet. So.
Ja.
Und wenn das direkt die Leute sind, die es nutzen sollen, bringt einem das mehr, als wenn es die Person ist, die eigentlich nur das Budget freizeichnen soll.
Klar, weil ich muss ja sagen, wenn das von oben kommt, ist eher auch das Ding, ach Gott, noch mehr Arbeit. Und nicht, und wenn es von dem
Genau.
selbst kommt, ist das sofort, ich habe halt den Need. Also ich weiß ja, warum ich das haben will. Also
Genau. Absolut richtig, ja.
verstehe ich. Okay, dann habe ich aber jetzt. Wir wissen jetzt, okay, es gibt diese drei Wege. Einer, also Innovation ist dann quasi auch das, was man beim Intro Lab hat, ne? Da triffst du wahrscheinlich am ehesten auf diese Innovation Teams.
Genau, im Intro-Lab sind viele dieser Innovation Teams natürlich auch auf der Intronext, auf den ganzen Messen. Wenn einfach der Versicherer sowas hat, ne? Also nicht jeder kleine Spezialversicherer kann sich jetzt ein dediziertes Innovation Team leisten, aber ja, jeder Versicherer hat mittlerweile einfach, glaube ich, Leute an Bord, die Lust auf Innovationsthemen haben und dann ist es halt kein offizielles Innovation Team, aber dann, ich sag mal so, der Zirkel von Leuten von Versicherern und den relevanten Leuten aus Startups in der Versicherungsbranche ist nicht riesig. Also deswegen ist ja die InsureNext auch so ein Klassentreffen. Ne? Also
Ja.
kommst dahin und kennst dich. Du musst jetzt niemandem sagen, oder ich muss jetzt nicht dediziert Termine ausmachen auf der InsureNext, weil ich eh weiß, ich komme dahin und die Leute sind da und die kommen bei mir am Stand vorbei oder spätestens irgendwie abends auf der Party trifft man sich. Deswegen ist es ja auch ein Format, das so gut funktioniert.
Das stimmt. Deswegen können wir auch nur jedem empfehlen, auf die Ingenex zu kommen, übrigens. Also immer so, by the way, ist wirklich gut.
Ich komme gerade von der InsurTech Insights zurück aus London. Ich habe da schon ganz gut Werbung wieder dafür gemacht. Ich glaube, wir konnten ein, zwei Startups überzeugen, dahin zu kommen.
Sehr gut. Aber sind wir noch für, wir bleiben jetzt nochmal allgemein bei eurem Kooperation Startups versichern, wo du sagst, es gibt drei verschiedene Wege. Ist es danach, wenn ich jetzt sage, okay, ich bin drin, ich habe einfach die Fachabteilung, ist es dann für mich als Startup voll einfach? Läuft es da ab dann ganz einfach? Oder gibt es dann, ich höre von anderen immer, und fahre vielleicht mal so rum noch, die sagen, es kann alles gut laufen. Also man muss A wissen, es dauert lang bei Versicherern, die Prozesse sind halt nun mal da, das läuft nicht wie bei dem Startup. Gut. Und man braucht gewisse Siegel, Prüfsachen. Also es ist so einfach, da schauen die einfach drauf und die Datenschutzabteilung ist so quasi der Endgegner.
Ja, kann ich bestätigen. Deswegen lösen wir das mittlerweile so, und das kann ich jedem anderen Startup auch empfehlen. Macht diese ganzen Prozesse, diese ganzen Blocker, diese ganzen Hürden, schafft die aus dem Weg, bevor ihr den Vertrag unterschreibt. So, wenn ihr einen Vertrag unterschreibt, das Erste, was ihr macht, ist euch mit der Datenschutzabteilung, mit Compliance und so weiter rumzuschlagen, dann ja, ist in 50% der Fällen wahrscheinlich das Projekt schon zum Scheitern verurteilt, weil die wollen auch ins Boot geholt werden. Und wenn die erst nach Vertragsunterschrift ins Boot geholt werden, dann werden die euch schon weniger gewogen sein, als wenn ihr auf die zugeht und sagt, hey, wir haben dieses Projekt, Budgetfreigabe ist eigentlich schon da, wir wollen aber, dass ihr da schon mal drüber guckt und es absegnet, bevor wir das starten. Ne? Wenn es vorher schon unterschrieben ist, dann werden die vor vollendete Tatsachen gestellt und das mag kein Mensch. So. Deswegen diese ganzen Blocker, ob das Datenschutz ist, ob das Siegel sind, alles aus dem Weg räumen, bevor ihr den Vertrag unterschreibt, weil dann ist es unterschrieben, dann ist alles geklärt und dann könnt ihr wirklich relativ schnell ins Doing kommen. Das bedeutet natürlich, dass irgendwie der Sales Cycle vielleicht nochmal ein, zwei Monate länger dauert und Schleifen dreht, aber das bedeutet auch, dass ihr euch mit einer sehr hohen Prozentzahl sicher sein könnt, dass das Projekt, das ihr dann macht, auch wirklich umgesetzt wird. Und das ist eigentlich das Wichtige.
Ah, das heißt, also wir sehen, also wir müssen einfach zuerst die ganzen Leute ins Boot holen, die es dafür verantwortlich sind, dann läuft es am ehesten. Und wie lange dauert es dann, wenn wir jetzt mal wirklich so den Optimalfall nehmen? Also, ne?
Ja. Ich glaube, den Optimalfall gibt es sehr selten. Es gibt auch, also ich kann jetzt nicht sagen, es dauert immer 3 Monate. So, wir hatten Fälle, da hat es von Erstgespräch bis wir kommen tatsächlich in die Projektumsetzung 3 Monate gedauert. Das ist sehr, sehr schnell. Es gibt andere Sachen, die dauern 18 Monate. So, und es kommt auf ganz viele Faktoren an. Also ich würde mal sagen, im Allgemeinen, umso größer der Versicherer, umso länger dauert es. So, ist auch irgendwie logisch. Wenn es ein kleinerer Versicherer ist, dann sind die Hierarchieebenen einfach flacher, die Leute kriegen schneller was mit. Und du hast sehr viel schneller die Ansprechpartner, die du brauchst. Ja, deswegen da auch vielleicht so ein Tipp an Startups, die jetzt ihre ersten Projekte machen wollen. Man braucht nicht direkt die ganz großen Namen. Natürlich will man die irgendwann haben, natürlich will man bei denen reinkommen, aber schneller ins Doing kommt ihr mit kleineren, mit flacheren Hierarchien. Und bei denen habt ihr auch wahrscheinlich eine höhere Wahrscheinlichkeit, langfristig mit ihnen zu arbeiten. So, weil mittelständischer Versicherer, bei dem fällt eine Make-or-Buy-Entscheidung öfter zu Buy aus, zugunsten von Buy. Das heißt, da habt ihr eine größere Möglichkeit, auch nach einem Piloten mit denen zu arbeiten. Bei einem Großversicherer, die haben natürlich einfach sehr große IT-Units auch. So, und die machen natürlich auch gerne Piloten, die nutzen aber natürlich auch gerne Piloten, um dann vielleicht danach die Entscheidung zu treffen, das intern zu machen. Ist ja auch nicht verwerflich, aber diese Gefahr besteht. Ne? Und dann habt ihr ein halbes Jahr, ein Jahr darauf verschwendet, oder das heißt verschwendet, verschwendet würde ich nicht sagen, aber dafür genutzt, um mit denen einen erfolgreichen Piloten zu machen, nur um dann zu erfahren, dass sie ab da lieber selber weiterarbeiten. Und das ist dann natürlich schade.
Wo du gerade bei Gefahren bist, aber sagst du Dinge, die halt nicht, also du willst ja langfristig zusammenarbeiten. Gibt es denn aber auch Sachen, wo du merkst, die wollen eigentlich gar nicht oder die wollen meinetwegen nur das Know-how von mir bekommen, aber im Prinzip so ein Projekt gibt es gar nicht. Gibt es da irgendwie so Indikatoren, woran man als Startup erkennen kann, die meinen es gar nicht ernst, die wollen nur mein Know-how? Gibt es das?
Ja, das gibt es auf jeden Fall. Das merkt man aber, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, meistens schon in den Gesprächen. Ja, dass es da vor allem darum geht, Know-how und Erfahrungswerte relativ früh im Prozess abzuziehen, um die selber zu nutzen. Ja.
Okay, also kann man sagen, wenn man sich, also gibt es irgendwie so, wo du sagst, wenn die das und das machen, dann weiß man ungefähr, die meinen es nicht ganz ernst. Gibt es da irgendwas oder?
Ich glaube, es gibt nicht die eine Sache, es ist ein bisschen gesunder Menschenverstand, eine Art von Gesprächsführung. Man merkt, okay, die Person, mit der man spricht, ist vielleicht auch die Person, die das intern umsetzen würde, wenn sie es denn intern bauen. Und er holt trotz mehrmaligem Hinweis zum Beispiel nicht die Leute aus den Fachabteilungen dazu, relativ früh, auch wenn wir zum Beispiel darauf pochen, ne? Und sagen, wir würden gerne die mit ins Boot holen, weil die sollen das am Ende nutzen. So, dann, das ist zum Beispiel so ein relativ klarer Indikator, dass eine Tech-Abteilung zum Beispiel versucht, einfach Erfahrungswerte für sich zu holen. Auch legitim, machen auch alle, ist was, was man natürlich dann relativ schnell ablocken sollte, weil man sich dieses Wissen und die technologische Erfahrung ja irgendwie auch teuer und lange aufgebaut hat.
Das ist spannend, das ist der erste Fakt, das, was du mir sagst, nämlich auch das, das fällt mir gar nicht ein, von Miss Moneypenny, die Gründerin, mit der ich auch drüber gesprochen. Und das war nämlich auch ihr erster, ihr Hauptindikator war, wenn du nicht mit den Fachabteilungen sprechen kannst, dann ist das nicht ernst gemeint. Oder dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es nicht ernst gemeint ist.
Ja.
Spannend, dass es auch von dir kommt. Okay, das ist einfach scheinbar einer der primären Indikatoren. So, aber jetzt kommen wir mal zu jemandem, wo es ernst gemeint ist. Ne? Wir haben schon über das Insure Lab gesprochen und da seid ihr auch ein Collaborator Badge dieses Jahr mit Wertgarantie.
Ja.
Ja? Wie ist denn da das zusammengekommen? Was macht ihr mit denen? Wie ist der Stand?
Ja. Witzigerweise haben wir uns tatsächlich letztes Jahr auf der Intronext kennengelernt. Wertgarantie und wir. Also es ist wirklich ein Event, wo man sich ganz gut kennenlernt. Finn war da damals dort und ja, das ist, glaube ich, schon ein Faktor, der nicht zu unterschätzen ist. Wenn auch irgendwo auf einer menschlichen Ebene ein Match da ist, wenn man sich versteht, wenn man eine ähnliche Sprache spricht und da eine Grundsympathie da ist, dann wird es im Prozess helfen. Natürlich überwindet es keine Vorstandsebene, nur weil mein Buddy sagt, ich soll mal mit ihm arbeiten, arbeiten wir jetzt mit dem. So funktioniert es auch nicht. Aber wenn da schon mal einfach eine Grundsympathie da ist, macht es viele Sachen einfacher. Ne? Genau, wir haben uns da kennengelernt. Wir haben ihm ein bisschen was gezeigt. Er hat uns erzählt, ich meine, Wertgarantie ist ja jetzt auch nicht unbedingt auf dem Schirm von allen Insurtech-Startups, weil die ja einfach ein absoluter Spezialversicherer sind, so ein absoluter Hidden Champion. Und ja, haben uns da kennengelernt, haben erste Cases diskutiert und dann kam Finn bei uns in Berlin vorbei. Wir haben dort noch einen Workshop gemacht, haben das alles konkretisiert und ja, sind jetzt so in den ersten Projektphasen, also sind noch nicht in der technischen Umsetzung, gerade eher noch in der fachlichen Umsetzung. Also vielleicht ganz kurz der Case, um was geht's? Ein sehr, sehr schöner Case, weil wir immer sagen, GenAI oder erstmal so angefangen, Versicherung ist kein Push-Produkt, ist ein Pull-Produkt. Du kannst die Leute nicht in einen KI-Chatbot reinzwängen, auch wenn sie in dem Moment gar nicht mit einem KI-Chatbot sprechen wollen. Das ist, glaube ich, was man schnell verstehen soll, sondern der KI-Bot soll dann für dich da sein, wenn du Hilfe brauchst. So, und genauso ist der Case bei denen gestrickt. Die versichern ja vor allem Elektrogeräte. Also, und da ist jetzt der Case, wenn ein Elektrogerät von dir kaputt geht, also ich dein Wasserkocher, dann ist auf dem Wasserkocher ein Code, den kannst du scannen und dann erklärt dir unser Bot, was du denn jetzt als nächstes machen kannst. Ne? Also versucht, dich dabei zu unterstützen, das Gerät repariert zu bekommen, was schon sehr cool ist, auch im Sinne von Nachhaltigkeit, das natürlich dann im Fachhandel auch zu tun, ne? Also weil Wertgarantie kooperiert ja vor allem mit dem Fachhandel und versuchen auch da die Leute gezielt hinzubekommen. Und das da, glaube ich, einfach eine sehr gute Möglichkeit. Ne? Also nicht, okay, mein Wasserkocher ist kaputt, scheiß drauf, ich gehe jetzt zu Amazon und bestelle mir einen neuen, sondern okay, man kann vielleicht das Gerät noch reparieren und wenn man es nicht repariert kann, dann kann man es zumindest irgendwie zurückgeben, eintauschen und kriegt dafür vielleicht noch 20% Rabatt, weil noch Teile davon genutzt werden können. Und genau dabei unterstützt der Bot, den richtigen Händler zu suchen, zu gucken, kann man das reparieren, kann man es einschicken, hat es vielleicht noch Garantie, kann ich es ersetzen lassen. Das ist genau der Case und es ist, glaube ich, ein sehr schöner Case, weil er wirklich Leuten in der Situation hilft, wo sie Hilfe suchen. Und das über einen ganz, ganz einfachen Einstiegskanal. Ne? Du musst nicht in der Warteschlange hängen, du musst nicht eine E-Mail schreiben, du scannst einen Code, bist in einem Chat und dir wird sofort geholfen. Das ist, glaube ich, schon ganz schön.
Ist auf jeden Fall ein schöner Case. Ist auch einer, wenn ich es richtig verstehe, dann hilft er ja auch dem Fachhandel, weil
Genau.
euer Bot ist dann ja quasi, also es muss nicht der Fachhandel hier um die Ecke, der Wasserkoch, Spezialverkäufer, was weiß ich, ständig jemanden am Telefon haben, sondern einfach euer Bot macht das dann für
Ja.
die.
Und der bringt den Leuten dann in den Fachhandel und der Fachhandel kann dann zum einen entweder das Gerät reparieren, ein neues Gerät verkaufen und im Zuge des Verkaufs quasi dann auch ein Versicherungsprodukt mitverkaufen. Ne? Also das ist ja wie Wertgarantie seine Versicherung verkauft, ist ja eigentlich über die Fachberater im Elektrohandel, die dann sagen, willst du die Garantie nochmal verlängern, willst du eine Spezialgarantie? Und ich meine, du hast als Versicherer nur so und so viele Touchpoints mit deinen Kunden im Jahr. So, das weiß jeder. Und diese Touchpoints müssen dann gut sein. Und wenn der Touchpoint war, okay, mein Gerät ist kaputt, mir wurde sofort geholfen, ich wurde in den passenden Fachhandel geschickt, dann bist du, glaube ich, in dem Moment, wo du dort ankommst, auch bereit, weil ja gerade auch ein Gerät von dir kaputt war, vielleicht eine Garantieverlängerung abzuschließen. Also du hast da einen dir dann gewogenen Kunden, dem geholfen wurde, der aber auch gemerkt hat, okay, ein Elektrogerät kann kaputt gehen. Vielleicht sollte ich dafür die 4 € im Jahr eine Zusatzversicherung abschließen. Und damit hat man, glaube ich, eine ganz gute Win-Win-Win-Situation.
Ja, das, was ja auch auf eure Kooperation scheinbar zutrifft. Wie ist denn jetzt der Stand? Du sagst, okay, ja, die Planung ist durch, das
Genau.
Technische ist durch und ein Testcase habt ihr auch schon? Was habt ihr schon?
Nee, mit der Implementierung für den ersten Testcase starten wir jetzt. Also es wird ja, glaube ich, am Anfang vor allem im Home Turf von Wertgarantie, also in der Region Hannover, getestet. Und wenn das da erfolgreich funktioniert, dann quasi auf den Rest von Deutschland und vielleicht irgendwann Europa ausgerollt.
Ist aber auch das, was man als Startup bedenken muss. Es gibt immer erst einen Testcase, wo quasi das, was man macht, im Kleineren gemacht wird, bevor es dann das, also so läuft es
Aller Regel
allgemein
nach,
auch, ja.
ja. Also klar, wenn du irgendwann jetzt nicht mehr ein Startup bist, sondern vielleicht auch schon mal 8 Jahre am Markt und ein bisschen etablierter und du hast gezeigt, was du kannst bei verschiedenen Versicherern, dann kannst du vielleicht irgendwann diese Stufe mal überspringen. Aber üblicherweise ist das genau das, wie es passiert. Du suchst dir sehr konkreten, kleineren Use Case, zeigst in dem Use Case, was du kannst, wenn das erfolgreich funktioniert und man und der Versicherer auch die Kennzahlen sieht, die er sehen wollte oder die Ergebnisse, die er sehen wollte, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es auch größer gemacht wird.
Kennzahlen ist gerade noch ein gutes. Ist das auch ein wichtiger Punkt, Kennzahlen zu haben? Das haben ja andere Startups mal gesagt, die sagen, messen ist gut, weil dann kannst du dem nicht auch beweisen, was du
Genau,
bringst.
auf jeden Fall. Also du musst dich ja gegen irgendwas benchmarken, ne? Und eine KI benchmarkt sich halt vielleicht gegen den besten Mitarbeiter oder gegen schnellere Antwortzeiten oder gegen weniger Tickets, die im Kundenservice ankommen, diese ganzen Sachen. Und das ist tatsächlich auch eine starke Empfehlung, bevor ihr so einen Piloten startet oder auch wenn ihr einen langfristigen Vertrag startet, definiert diese Kennzahlen vorher, weil ihr braucht irgendwas und vor allem lasst euch die Kennzahlen geben, gegen die ihr gemessen werdet. Weil nur so habt ihr am Ende wirklich Qualitätsmerkmale in der Hand, die ihr messen könnt. Ne, wenn es einfach nach Gefühl, ja, hat jetzt funktioniert, ah, aber der Bot hat mir mal zwei Fragen nicht genauso beantwortet, wie ich es wollte. Okay, aber welcher Mitarbeiter beantwortet immer die Frage zu 100% richtig? Das gibt es auch nicht. Ne? Menschen verzeiht man aber, Technologie verzeiht man weniger. Ne? Und das heißt, du musst eine Messbarkeit schaffen, dass man sagen kann, okay, auch Technik ist nicht zu 100% perfekt, aber wenn dein bester Mitarbeiter bei 95% steht und die Technologie bei 98%, weißt du, was besser ist.
Ja, okay, dann sind wir jetzt fast schon am Ende. Ist einfach, wie euer aktueller Stand ist, wissen wir schon. Das Treffen macht ihr, läuft das in der Regel so, dass Leute immer zu euch ins Büro kommen? Oder sagt es vorhin, Finn war bei euch im Büro und dann habt ihr einen Workshop gemacht und das, oder läuft es auch immer anders mit den
Auch
Versicherern?
ganz unterschiedlich, je nach was, natürlich auch ein bisschen nach Region, ne? Also bei der BGV zum Beispiel jetzt in Karlsruhe, da war ich jetzt eingeladen als Speaker, dann ist man auch mal vor Ort. Aber ich würde es jetzt versuchen zu vermeiden, alle 2 Wochen nach Karlsruhe fahren zu müssen aus Berlin, einfach weil es sehr weit ist. Bei Wertgarantie Hannover-Berlin bietet sich jetzt einfach mehr an und klar kriegt man auch einfach in so einem Halbtagsworkshop mal relativ viel weggeschafft, aber es ist ja zum Glück heutzutage nicht mehr notwendig, dass man alles immer in Person macht. Also meistens ist es eine Mischung. Der Großteil läuft online ab, Online-Meetings oder auch asynchron einfach Sachen hin und her schicken. Aber ich halte es schon auch für wichtig, dass sich die Leute in dem Projekt zumindest mal ein, zwei Mal persönlich getroffen haben, einfach, dass man weiß, mit wem man da zu tun hat.
Das glaube ich auch. Aber ist dann, muss ich mir eine gewisse Regelmäßigkeit, weil du sagst gerade alle 2 Wochen, habe ich, also dass man sagt, du musst dich alle 2 Wochen, gibt es so ein Meeting oder so, es wird keine Dailies geben, gehe ich mal von aus. Oder?
Sag niemals nie. Der ganz
Okay.
heißen Phase des Projekts kann auch sowas mal vorkommen. Also wir haben es gerade mit einem Versicherer, weil jetzt der Mass-Rollout ansteht, dass wir da jetzt in der letzten Phase davor wirklich so Daily Check-ins morgen haben, wo wir die letzten Sachen fixen. Es gibt schon auch, aber ich würde mal üblicherweise sagen, so wöchentlich oder zweiwöchentlich ist, glaube ich, ist
Okay.
meistens ausreichend, weil es müssen ja auch beide Seiten immer neue Sachen erstmal liefern. Also du hast ja gar nicht jeden Tag normal was Neues zu erzählen.
Stimmt. Okay. Ja, dann sind wir jetzt aber fast schon am Ende. Du hast schon ganz viele Tipps gegeben für Startups und am Schluss frage ich immer meine Gäste nach einmal einen Tipp für Gesellschaften in der Kooperation mit Startups und einen Tipp für Startups Kooperation mit Gesellschaften. Hier oben kannst du entscheiden.
Tipp für Versicherer in der Kooperation mit Startups: Sucht euch intern, man kann sie Evangelisten nehmen, als Leute, die wirklich Bock haben auf neue Sachen. So, die Lust haben, neue Sachen auszuprobieren, mit Startups zu kooperieren, neue Lösungen zu suchen, und macht diese dann auch zu Projektverantwortlichen für die Umsetzung. Weil wenn Leute von was begeistert sind, verzeihen sie auch ein bisschen mehr, sind aber auch mehr bei der Sache und haben nicht das Gefühl, ach, diese Technologie wird mich ja ersetzen, sondern diese Technologie wird mir helfen. Und genau dieses Gefühl tragen sie dann ein Stück weit ja auch ins Unternehmen rein. Und ich glaube, damit ja, ist beiden Seiten einfach mehr geholfen.
Das ist
So.
spannend, dass du die sagst, weil nämlich Startups sagen mir häufig, die wichtigste Person im Unternehmen ist jemand, der für dein Projekt brennt, weil der nach innen halt einfach, und du sagst ja gerade einfach, man soll schon auf Seite von der Versicherungsseite diese Menschen quasi in die Schnittstelle stecken quasi.
Genau, das sind die Leute, die ihr eigentlich auf eine Intronext schicken sollt, die mit dem Intralab kooperieren, die euer Startup-Scouting machen. Wenn man da Leute hinschickt, die halt hingeschickt werden, dass mal jemand da ist, dann wird da nichts mehr rumkommen.
Okay.
Aber wenn man Leute hinschickt, die einfach für neue Sachen brennen, dann wird da, glaube ich, besser das bei rumkommen.
Das glaube ich schon. Okay, das ist ein sehr guter Punkt.
Ja, für Startups, unterhaltet euch untereinander und versucht gerade am Anfang mit Versicherern oder es können ja auch Vertriebe sein, zu kooperieren, die vielleicht auch ein, zwei gute Referenzen Richtung Startups haben. Bedeutet, wahrscheinlich ist es eher am Anfang vielleicht mittelständischer Versicherer, die gerne und viel mit Startups arbeiten, die da auch Erfahrung drin haben, und wo ihr wisst, da ist eine langfristige Partnerschaft möglich. So, und wenn man mit diesen Versicherern einen Case erfolgreich umgesetzt hat, dann kann man immer noch zu den großen Tier Ones gehen. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man mit denen arbeitet, auch deutlich höher. Aber ihr werdet mit denen schneller ins Doing kommen, ihr werdet mit denen schneller Projekte umsetzen. Und ja, die großen Versicherer rennen auch nicht weg.
Das glaube ich, habe mit einem anderen Startup noch gesprochen, mit Wahrhaft, und die sagten, die haben zuerst mit einem großen, und da waren sie später, also sie haben in der Gespräch gemerkt, dass es zu früh ist. Also für sich selbst haben sie gemerkt, dass sie jetzt gerade noch nicht an der Position sind. Sie hätten einfach warten sollen.
Ja.
Das unterstützt ja
Ja,
quasi.
und wenn man, aber selbst wenn man im Gespräch ist und dann dem Versicherer ehrlich sagt, hey, ich glaube, wir sind gerade noch nicht bereit für euch, wir setzen es jetzt erstmal mit ein, zwei bisschen kleineren Partnern um und kommen in einem Jahr zu euch zurück, dann werden die das appreciaten, weil die wollen ja auch nicht ihre Zeit verschwenden.
Das
So, wenn ein
stimmt.
Startup dann die ganze Zeit fake it till you make it macht und eigentlich mit einem Großversicherer erstmal ihr Produkt entwickelt und die wollen aber schnell zu einer Lösung kommen, dann wird es verbrannte Erde hinterlassen und ich glaube, das wollen beide Seiten nicht.
Das stimmt. Ja, finde ich auch ein sehr schönes, ein schöner Schluss. Also, ne? Ja, danke für das Gespräch. Wie immer, Simon, ich freue mich auf spätestens Intronext, würde ich sagen.
Allerspätestens sind schon nichts.
Okay, bis dann.
Danke
Ciao.
dir, Marco. Bis dann.
Das war mein Gespräch mit Simon Moser von MuffinTech, unter anderem über die Kooperation mit Wertgarantie. Und wenn Sie interessiert, wie Wertgarantie. Das war mein Gespräch mit Simon Moser von MuffinTech über unter anderem die Kooperation mit Wertgarantie. Und wenn Sie interessiert, wie der Versicherer die Kooperation sieht, darüber sprach ich mit Finn Wolken. Dieses und alle weiteren Gespräche mit und über Startups und Versicherungen aus diesen und den vergangenen Jahren finden Sie unter www.startups-und-und-versicherung.de. Und zum Abschluss bleibt mir nur zu sagen, ich hoffe auch wir sehen uns auf der Intronext, denn what's next? Intronext.